Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Was machen Absolventen der islamischen Theologie? In welchen Berufen arbeiten sie? Antworten darauf liefert eine aktuelle Studie, die wir Ihnen gleich vorstellen. Außerdem heute bei Tag für Tag. Die evangelische Kirche will in Hochschulen und auf dem Campus präsent bleiben. Und der Nachmittag des Christentums heißt das aktuelle Buch des tschechischen Theologen Tomáš Halík. Wir besprechen es in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Seit 2011 kann man an einigen deutschen Universitäten islamische Theologie oder Religionspädagogik studieren. Doch was machen die Absolventen mit ihrem islamisch-theologischen Abschluss? In welchen Bereichen und Berufen arbeiten sie? Dazu gibt es jetzt erstmals eine Studie. Christian Rütter kennt die Ergebnisse.
Wer islamische Theologie studiert, wird Imam oder Imamin. Das könnte man meinen, das ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil. 200 Absolventinnen und Absolventen sind befragt worden und kaum jemand von ihnen arbeitet hauptberuflich als Imam. Das sei allerdings nicht so überraschend, sagt der Islamwissenschaftler Bekim Agay.
Wir lehren nicht, wie man vorbetet. Wir lernen nicht, wie man religiöse Zeremonien durchführt. Also all diese Punkte auch der praktischen Gemeindearbeit sind eben Felder, die die Theologie selbst gar nicht bedienen kann.
Bekim Agay ist Direktor der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Diese Akademie hat die Studie Berufsfeld Islam in Auftrag gegeben. Wo also arbeiten die jungen Menschen, die in Deutschland islamische Theologie oder Religionspädagogik studiert haben? Die meisten von ihnen, fast 50%, sind in der sozialen Arbeit beschäftigt oder in ähnlichen sozialen Berufen. Auf Platz 2 folgen mit 40% die pädagogischen Berufe, etwa der Schulunterricht. Macht zusammen schon fast 90%. Man kann also sagen, 9 von 10 Absolventen arbeiten im sozialen und oder pädagogischen Bereich.
Dass so viele in den sozialpädagogischen Bereich gehen, das hat ein wenig überrascht.
Naime Chakir Matna ist Professorin für islamische Theologie in Gießen und eine Autorin der Studie. Darin geht es nicht nur um hauptberufliche Tätigkeiten, sondern auch ums Ehrenamt.
Interessant ist eben auch nochmal dabei, dass unsere Absolventinnen grundsätzlich eben über ein hohes Wirkungspotenzial verfügen. Das heißt, dass sie vielfach ehrenamtlich engagiert sind und eben gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.
Die Studie sollte außerdem zeigen, wo es noch hakt bei der Ausbildung. Naime Chakir Matna bezeichnet das als Qualitätssicherung nach 10 Jahren islamischer Theologie an deutschen Hochschulen.
Dabei war es interessant, dass diejenigen mit Lehramtsoptionen hohe Zufriedenheit mit ihrem Studium gezeigt haben.
2/3 von ihnen gaben an, dass sie sich noch einmal für das Lehramtsstudium entscheiden würden.
Und das führen wir dazu zurück, weil eben im Lehramt auf ein gezieltes Berufsfeld hin qualifiziert wird.
Bei der Theologie hingegen ist das Berufsfeld weniger klar. Knapp 7% der Befragten promovierten nach dem Studium. Die anderen machten sich außerhalb der Uni auf Jobsuche und hätten sich laut der Studie gewünscht, darauf im Studium besser vorbereitet zu werden.
Es ist also ratsam, von Anfang an die StudentInnen im Studium bereits sozusagen zu begleiten und eben ihnen vielleicht auch nochmal eine klare Perspektive aufzuzeigen.
Für den Berufseinstieg außerdem wichtig: Praktika, Auslandsaufenthalte, ehrenamtliches Engagement und so weiter, schon während des Studiums.
Wenn wir uns die erfolgreichen Berufseinmündungen angucken, aber auch die geäußerten Schwierigkeiten, dann liegen die eben oft darin, dass Dinge, die vielleicht in bildungsbürgerlichen Elternhäusern von Anfang an mitvermittelt werden, also sieh bloß zu, dass du ordentlich Praktika machst, sieh zu, dass du ins Ausland kommst. Das ist so sicherlich in vielen Elternhäusern dieses Wissen nicht vorhanden und die Universitäten und wir selbstkritisch vermitteln das vielleicht auch nicht genug.
Denn viele Studierende von islamischer Theologie und Religionspädagogik stammten aus nicht-akademischen Familien, sagt Bekim Agay von der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft. Mit Blick auf die neue Studie Berufsfeld Islam resümiert er:
Jetzt haben wir eben einen Kompass, der uns dazu dient, auch in den nächsten 10 Jahren das Fach systematisch vor diesem Hintergrund weiterzuentwickeln.
Islam als Beruf, Christian Röther berichtete. Und das Thema Imam-Ausbildung steht auch bei der Islamkonferenz auf der Tagesordnung, die die Bundesinnenministerin heute Nachmittag in Berlin eröffnen wird. Mehr dazu erfahren Sie morgen hier bei Tag für Tag. Religion und Glauben gehören mitten auf den Campus. So steht es in einer neuen Broschüre der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Darin werden Thesen formuliert, warum Religion aus dem Hochschulumfeld nicht verdrängt werden solle. Es ist wohl ein Versuch, die allgegenwärtige Säkularisierung aufzuhalten. Tatsächlich waren die Kirchen an den Universitäten hierzulande jahrhundertelang mächtige Akteure. Das Christentum war ein Grundpfeiler des Wissenschaftsbetriebs. Mitunter sogar eine Bedingung. Davon ist nicht mehr viel übrig. Im Gegenteil, viele Universitäten verstehen sich als religionsfreie Orte. Was die evangelische Kirche dagegen tun will und wie manche Studierende das sehen, das hat Josephine Janert recherchiert.
Ich bin mit 19 ausgetreten. Ich hatte auch noch die Kommunion und die Firmung mitgemacht. Hab aber ein großes Problem mit dem Feminismus. Also beziehungsweise ich mag den Feminismus, hab dadurch aber ein Problem mit der katholischen Kirche. Ich finde, es ist ungerecht, dass Frauen nicht Pfarrerinnen werden sollen. Wo ist da die Rechtfertigung? Wieso darf eine Frau nicht Papst werden?
Grazia Schürholz ist 22 Jahre alt und studiert Betriebswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität. Seit 1,5 Jahren sitzt sie für die JUSOS, die Jugendorganisation der SPD, im Studierendenparlament. Christliche Hochschulgruppen hat sie an ihrer Uni bislang kaum wahrgenommen.
Bis jetzt waren sie bei uns in meiner Amtszeit noch nicht präsent, noch nicht existent. Also es gibt den RCDS, das sind ja die von der Jungen Union, die schreiben sich christliche Werte auf die Fahne.
Dass sich manche christliche Gruppen offenbar aus der Hochschulöffentlichkeit zurückziehen, hat viele Gründe. Im Vergleich zu früheren Generationen sind weniger junge Menschen getauft. Der Verband der evangelischen Studierendengemeinden in Deutschland vertritt aber nach eigenen Schätzungen noch immer 600.000 Personen. In Berlin trifft sich die evangelische Studierendengemeinde außerhalb des Campus in ihren eigenen Räumen. Dort geht es dann nicht nur um Religion. Die Studenten kochen, reden, spielen zusammen Theater. Andersgläubige sind dabei ausdrücklich willkommen. Doch wenn die Studierendenpfarrerin Ulrike Wohlraab an der Humboldt-Uni mit Plakaten für diese Veranstaltung werben will, stößt sie auf Hürden.
Ich müsste erst einen Antrag stellen bei der Hochschulleitung oder müsste mich mit dem Studierendenparlament auseinandersetzen und fragen, ob ich vielleicht auf ihrem schwarzen Brett etwas aushängen dürfte, auch wenn ich nicht zum Studierendenparlament gehöre. Es gibt sozusagen quasi keinen Raum dafür. Es gibt keinen Raum, in dem Werbung gemacht werden kann für ein Angebot, das nicht genuin der Universität eingegliedert ist.
Wer wo welche Plakate aushängen und sich versammeln darf, dafür hat jede Hochschule ihre eigenen Regeln. Damit müssen sich dann alle Glaubensrichtungen auseinandersetzen. An der Humboldt-Universität entscheidet jedes einzelne Institut über seine Aushänge. Die Freie Universität Berlin betrachtet sich als säkulare Einrichtung und stellt deshalb für die Ausübung von Religion grundsätzlich keine Räume zur Verfügung. Paul Nolte, der dort eine Geschichtsprofessur innehat, erklärt das so.
Wir haben in Deutschland keine Campus- oder College-Universitäten, so wie in England und Amerika, wo die Studierenden auch leben, essen, wohnen, schlafen, eben dann auch ihre Freizeit verbringen, Sport treiben, sich zivilgesellschaftlich engagieren und dann eben vielleicht auch am Sonntag ein Gottesdienst stattfindet oder religiöse Gruppen sich treffen, sondern da ist nur Uni, Vorlesung, Prüfung und dann schnell wieder nach Hause. Anderes Leben findet außerhalb der Universitäten statt.
Und dahin soll nach Meinung vieler Studentinnen und Studenten bitte auch die Religion. Auch viele Dozenten begrüßen es, dass christliche Hochschulgottesdienste vielerorts abgeschafft wurden. Denn sie betrachten ihre Uni als weltanschaulich neutralen Ort und Religion als Privatsache. An mehreren Hochschulen kam es wegen der Religion auch schon zu Konflikten. Sie hatten Räume der Stille eingerichtet, damit Studierende sich zurückziehen und dort meditieren können. Doch oft waren es vor allem Muslime, die die Räume fürs Gebet beanspruchten. Andere Studierende fühlten sich zurückgedrängt. Muslime forderten auch, Hochschulen sollten mit ihren Lehrveranstaltungen auf Gebets- und Fastenzeiten Rücksicht nehmen. Die Hamburger Universität war 2017 wohl die erste Hochschule in Deutschland, die einen Verhaltenskodex zur Religionsausübung beschloss. Ihr wissenschaftlicher Auftrag habe Vorrang vor der Religion, heißt es darin. Religiöse Symbole und Riten dürften Lehre und Forschung nicht stören. Studentinnen sei aber zum Beispiel die Vollverschleierung erlaubt, sofern es nicht nötig sei, etwa bei einer Prüfung die Identität festzustellen. Die Studierendenpfarrerin Ulrike Wohlrab sagt:
Ich glaube, dass es in den meisten Fällen eine Angst vor der Komplexität von diesen Fragestellungen, der religiösen Fragestellungen ist, weil es natürlich durchaus Gemeinschaften und Gemeinden gibt, die eventuell extremistisch sind. Nicht nur christliche, jeder Religion haben wir dasselbe Problem. Dass das die Hochschulen unterscheiden müssen, ist natürlich so schwer und komplex, dass sie davor lieber zurückschrecken und sagen, wir lassen nichts, was religiös aussieht, den Anschein trägt oder überhaupt so ein Thema hat, bei uns zu.
Paul Nolte, ehemaliger Präsident der Evangelischen Akademie zu Berlin, merkt an, dass religiöse Sichtweisen auch in den wissenschaftlichen Debatten an Bedeutung verloren hätten.
Der innerwissenschaftliche Grund ist, dass die Vorstellung von Wissenschaft sich stärker auf das rein Wissenschaftliche, könnte man sagen, zurückgezogen hat. Und das ist so ein naturwissenschaftliches Modell von Wissenschaft, in dem andere, auch geisteswissenschaftliche, seien es nun historische oder theologische Deutungsentwürfe, dann gar keinen Raum mehr haben. Und das halte ich für eine gefährliche Tendenz.
Paul Nolte aber findet, auch theologische Sichtweisen sollten in der wissenschaftlichen Debatte Gehör finden. Vor 2 Jahren arbeitete er an einem Thesenpapier der Evangelischen Kirche in Deutschland mit. Es fordert, Religion und Glauben gehören mitten auf den Campus.
Man kann vielleicht auch mal eine Initiative machen für einen Semesteranfangs- oder Semesterschlussgottesdienst an einer Universität, wo diese Tradition gerissen ist. Wir müssen uns zusammenschließen, auch mit anderen Akteuren. Also es geht nicht nur um die christlichen Gruppen, um die evangelische und katholische Studentengemeinden, die traditionellen starken Player da sind, sondern der Dialog muss viel stärker interreligiös geführt werden, auch mit muslimischen und dem jüdischen Studierendenverband, aber auch mit noch anderen Akteuren, die auch diese Präsenz stärker einfordern, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Dann muss man gemeinsam Flagge zeigen.
Obwohl sie aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, hat die Studentin Grazia Schürholz nichts dagegen, sofern auch andere Glaubensrichtungen einbezogen werden.
Religion auf dem Campus kann gerne stattfinden, es sollte nicht missioniert werden oder sowas und es sollte nicht verpflichtend sein.
Wenn es um Religion auf dem Campus geht, soll das Studierendenparlament mitentscheiden, fordert Schürholz außerdem.
Campus mit oder ohne Kirche, Josephine Janert berichtete.
Thomas Halik ist katholischer Priester, Soziologieprofessor und einer der wichtigsten Intellektuellen in Tschechien. Mit Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus. Vor einigen Jahren hat er den Templeton-Preis bekommen, der auch als inoffizieller Nobelpreis für Religion gehandelt wird. Haliks Wort hat Gewicht, auch weil er auf eine bemerkenswerte persönliche Geschichte zurückblicken kann. Zur Sowjetzeit war er in der Untergrundkirche aktiv. 1972 wurde er heimlich zum Priester geweiht. Sein neuestes Buch heißt Der Nachmittag des Christentums und Halik beschäftigt sich darin mit der heutigen Lage der Kirchen
und des Christentums. Mein Kollege Andreas Mein hat das Buch gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Wie soll man denn diesen Titel verstehen, Nachmittag des Christentums? Ist das positiv oder negativ gemeint?
Also eindeutig positiv ist es gemeint. Hallig ersehnt geradezu den Nachmittag. Das ist natürlich als Bild zu verstehen. Den Vormittag schätzt er auch. Ein neuer Tag beginnt, alles scheint auf Null gestellt. Also wie beim Frühling auch, alles wird wach. Aber dann kommt der Mittag. Und nach dem Mittag kommt die Mittagskrise. Und in der stecken wir aus Halligs Sicht. Er meint Mittagskrise nicht nur bezogen auf die katholische Kirche oder das Christentum, sondern auch insgesamt auf die Gesellschaft. Und vielleicht empfindet sich ja auch der eine oder die andere gerade individuell in einer Mittagskrise angesichts galoppierender Krisen, die einerseits real sind und andererseits ja auch genutzt werden, um Ängste zu schüren.
Und wir reden hier in einem Religionsmagazin. Deshalb die Frage, worin zeigt sich denn jetzt die Mittagskrise der katholischen Kirche?
Ja, Sie sprechen von katholischer Kirche und nennen damit Ross und Reiter. Das stört mich manchmal bei Hallig, dass er immer nur verallgemeinert von der Kirche spricht und dann Krisensymptome der katholischen Kirche meint. Also Mittagskrise. Da wären die hinlänglich bekannten Phänomene, die wir ja hier auch immer wieder besprechen. Kirchengemeinden kollabieren, weil keine Priester vorhanden sind. Ja, und dann vor allem eben auch die tiefe Verletzung durch den Missbrauchsskandal, also sexuelle Gewalt ausgeübt von Priestern. Darüber hinaus, ich sage mal, nennt er diverse Ismen, also Traditionalismus, Klerikalismus oder Triumphalismus. Das sind für ihn Krisenphänomene. Die benennt Tomasz Hallig sehr deutlich und gehört damit ganz und gar, also auch wenn ich nicht viel von diesem Lagerdenken halte, er gehört zum Reformlager.
Und was ist jetzt aus seiner Sicht der Weg raus aus der Mittagskrise und rein in den Nachmittag?
Hallig plädiert für eine neue Reformation. Damit meint er allerdings keine Spaltung, auch wenn er in der katholischen Kirche durchaus Spaltungstendenzen beobachtet. Wenn Hallig von einer neuen Reformation spricht, dann warnt er einerseits vor einem weiteren schmerzhaften Schisma und andererseits davor, diese Reformation könnte auf halbem Wege stehen bleiben, könnte Hoffnungen enttäuschen. Also eine neue Reformation müsse zwar zu einer Reform deformierter oder deformierender Strukturen führen, so schreibt er, aber auf dieser ersten Stufe dürfe diese Reform nicht erstarren. Sie müsse, und da lehnt sich dann Hallig an Ignatius von Loyola, an den Gründer des Jesuitenordens, also diese Reformation müsse tiefer gehen. Sie müsse viel grundsätzlicher sein und vor allem auch geistlich.
Bevor wir gleich vielleicht nochmal darauf zurückkommen, wie so eine erneuerte Kirche aus Halligs Sicht aussehen könnte, wie liest sich das Buch denn? Wie schreibt er?
Also ich bin da durchaus ein bisschen ambivalent. Mein Urteil ist allerdings auch mit Vorsicht zu genießen. Ich lese so ein Buch in der Freizeit, abends, früh morgens oder im ICE. Also immer wieder auch unterbrochen. Also, und ich habe lange gebraucht für die Lektüre, auch weil ich zwischendurch immer mal wieder ins Stocken gekommen bin. Manchmal war mir das Ganze ein bisschen zu assoziativ. Hallig springt schon mal von hier nach dort und ganz am Schluss, da macht er dann auch transparent, wie dieses Buch entstanden ist. Also innerhalb von 6 Jahren zwischen 2015 und 2021, ein Zeitraum, in dem Hallig viel auch in den USA gelebt hat, an renommierten und den renommiertesten Universitäten überhaupt. Und das merkt man dem Buch auch ein bisschen an. Es ist nicht am Stück entstanden, sondern beeindruckt hiervon und davon. Das werden viele Leserinnen und Leser auch durchaus genießen, dass es so assoziativ ist. Für mich rumpelt dieses Buch aber manchmal, auch weil die Übersetzung auf mich, der ich kein Tschechisch kann, manchmal etwas holprig wirkt. Aber insgesamt erscheint mir das Buch relevant für die kommenden Jahre und Jahrzehnte, vielleicht sogar prophetisch und besonders zum Ende hin, die letzten 100 Seiten, die habe ich in den vergangenen Tagen wie im Rausch gelesen. Für mich super spannend, manchmal fast wie ein Thriller.
Und was war das Spannende?
Das Spannende für mich vor allem, wie Hallig an die Ränder geht, also die Weite des Denkens, der Mut, sich einzulassen auf das andere, den anderen in jeglicher Hinsicht. Also um es konkreter zu machen, der setzt einerseits komplett ausgerechnet auf Mystik, empfiehlt Mystiker der frühen Neuzeit wie Johannes vom Kreuz oder Teresa von Avila. Andererseits hat Hallig die sogenannten Nones im Blick, also jene, die bei der Frage nach der Konfessionszugehörigkeit ankreuzen, dass sie keiner angehören, also die Konfessionslosen oder wie sie selbst sagen, die Konfessionsfreien. Von denen will er lernen, mit ihnen in Dialog kommen. Und dabei interessiert er sich allerdings, das muss man dazu sagen, weniger für dogmatische Atheisten. Die findet er ebenso fundamentalistisch, also gefährlich, wie dogmatische Christen oder Juden oder Muslime. Dogmatischer Atheismus ist für ihn Religion, also eine falsch verstandene Religion. Undogmatische Atheisten dagegen, die seien undogmatischen Gläubigen ausgesprochen nahe. Sie verbinden, dass sie wissen, dass sie nichts wissen. Und Halleck in einem der stärksten Kapitel des Buchs, ja, der geht ganz, lässt sich ganz und gar ein auf atheistisches Denken, Fühlen, Leben und sieht darin eine Bereicherung. Aber dazu muss man auch sagen, klar wie sonst kaum einer bekennt er, was ihn unterscheidet, also was sein Vertrauen begründet. Also ich fände es ausgesprochen spannend, mal zu erfahren, wie zum Beispiel ein konfessionsfreier Humanist oder wie Nones dieses Buch lesen.
Und wie werden es die Katholiken lesen?
Also die werden, die einen so, die anderen so. Also ich würde mal sagen, Halleck sitzt zwischen allen Stühlen. Also rückwärtsgewandte Kreise dürften ihn definitiv ablehnen, weil er auf der Suche nach einer ganz und gar reformierten Kirche ist. Auch wenn es eben eine Reform durchaus im Geiste der Jesuiten ist, die er meint. Ja, und weil er ganz und gar, das hört sich jetzt ein bisschen böse an, ein Parteigänger von Papst Franziskus ist. Dies allerdings auch auf einer spirituell-geistig-geistlichen Ebene. So bezeichnet er Franziskus' Enzyklika Fratelli Tutti als, Zitat, das wichtigste Dokument unserer Zeit, dessen Bedeutung der mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vergleichbar ist. Jetzt umgekehrt, also bestimmte fortschrittliche Kreise, die dürften ihn ablehnen, weil Halleck immer wieder betont, dass Christen und Kirchen der Zukunft in die Tiefe gehen werden, als Suchende, als Fragende, als Hörende. Es geht ihm um eine Hinwendung zum Innersten, zum Herzen, auch wenn so eine Hinwendung zum Inneren bei ihm keineswegs eine Abkehr von der Welt ist. Ganz im Gegenteil, aber es ist so die Abkehr vom Ego und die Hinwendung zum wahren Selbst. Und Katholiken wiederum, denen Spiritualität wichtig ist und die zugleich offen sind für neue kirchliche Wege, die werden dieses Buch womöglich lieben. Interessant könnte es auch sein für nicht-katholische oder nicht-konfessionelle Leser, die neugierig sind, was sich tut bei zeitgenössischen katholischen Denkern. Und so ist es wohl auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gegangen. Der hat im Sommer bereits in einer Laudatio für Wolfgang Huber, den ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden, aus diesem Buch zitiert. Steinmeier, Protestant wie Huber, bezeichnete dieses Buch wortwörtlich als eine schonungslose Analyse gerade des europäischen Christentums, das Abschied zu nehmen hat von vielen Gewissheiten und Selbstverständlichkeiten seiner tausendjährigen prägenden Präsenz in Europa. Und weiter Zitat, und dass dieser Abschied nicht anders als schmerzlich sein kann, stellt Halleck eindrücklich dar.
Und was sind dann bei Halleck die Konsequenzen aus dieser schonungslosen Analyse? Also was folgt dem Abschied?
Es folgt daraus, dass man sich verabschieden müsse, so Halleck, von langfristig zumindest von den klassischen Pfarrgemeinden. Es gilt für ihn, Zentren aufzubauen, wo über Spiritualität nachgedacht wird, wo Kontemplation geübt und wo geistliche Begleitung angeboten werden. Und das sollen Priester machen, aber auch Nichtpriester, die wiederum kirchlicherseits sozusagen gesendet werden. Am Ende läuft bei Halleck immer wieder alles hinaus auf Kontemplation, auf innere Sammlung, auf ein geistiges Sich-Versenken. Und wenn man dieses Buch weiterdenkt und es einem womöglich gelingt, Hallecks Ansätze ansatzweise zu leben, könnte es zu einem endgültigen Abschied kommen. Abschied von konfessionellem oder religiösen Lagerdenken.
Andreas Mein war das über Tomasz Halleks jüngstes Buch. Es heißt Der Nachmittag des Christentums, eine Zeitansage. Übersetzt von Marketa Barth unter Mitarbeit von Udo Richter. 320 Seiten sind bei Herder erschienen und kosten 22 Euro. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Mittwoch. Die Redaktion hatte Andreas Mein. In unserem Feature heute Abend um 20.10 Uhr geht es um den geistlichen Dichter Jochen Klepper. Dauernd fühle ich mich durch Gott überwältigt, heißt der Titel. Das also heute Abend um 10 nach 8 hier am Deutschlandfunk. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.